Ja, es ist Punkt 14.30 Uhr und ich begrüße Sie zum Nachmittagstreck hier bei den Chemnitzer Linux-Tagen und freue mich, dass Herr Christian Prior etwas über ein Raspberry Pi Cluster erzählen möchte. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen von mir. Christian Prior ist mein Name. Die Folientitel steht schon hier dran. Ein weiterer Raspberry Pi Cluster. Ich denke, wir haben schon viele alle im Internet gesehen. Ich hatte eine spezielle Motivation, damit zu beginnen, habe aber auch dann ein paar Stolpersteine gefunden. Und ich denke, ein paar Stolpersteine vielleicht gründlicher umschifft, als sie bei den üblichen, die man so im Internet sieht, dann dokumentiert sieht. Deswegen wollte ich es heute mal vorstellen und ja, ein paar Lösungen, die ich da gefunden habe, dazu zeigen. Die Folien selbst, die ich hier zeige, sind auch so eins zu eins auf GitHub verfügbar. Mein Repo ist hier unten angezeigt, selbst wer jetzt mitgucken wollte. Ich zeige das auch gerade aus dem Jekyll, aus dem GitHub-Repo direkt heraus. Und github.com cprior, da sind die Folien jetzt zu finden, hinterher zu finden. Und alles, was ich hier an Code gleich zeige, ist dort auch zu finden. Also wenn ich kleine Codeschnipsel zeige, dann sind die auch da. Für mich ist das so ein Lernobjekt. Und alles, was ich finde, schreibe ich gleich dahin. Das ist für mich eine Art Backup da auf dem Repo. Also Repo ist für mich ganz wichtig und brauche also keiner groß was mitschreiben oder sonst. Es ist alles da vorhanden. Kurz über mich, soweit es auch für den Vortrag wichtig ist. Ich komme nicht eigentlich aus der Computerecke, obwohl ich in der Grundschule mit dem ZX81 das kleine 1x1 gelernt habe. Da mussten wir alle selbst das Programm eingeben, war so ein 13-Zeiler. Der ZX81 hatte Grafik auf der Tastatur. Und Ende des Schultages gab es das kleine 1x1 zu üben. Wer 10-mal nach selbstgewählter Pause fehlerfrei die Anzahl der Klötzchen in die richtige Zahl halt dann laut gesagt hat, durfte nach Hause gehen, der Rest muss länger üben. Mein Großvater war der Grundschullehrer, der hatte da auch pädagogisch richtig Spaß an diesem Konzept. Selber eingeben, frei gewählte Pause, den belohnen, der schneller fertig ist. Die anderen haben automatisch mehr Übungen mit eingebaut. Aber danach sieht man, ist bei mir eine lange Lücke. Da habe ich hauptsächlich Sport gemacht oder mich mit anderen Sachen beschäftigt. Man merkt es auch nachher im Vortrag. Ich habe dann mich zeitweise immer wieder intensiv mit dem Computer beschäftigt. Aber da fehlt halt an manchen Stellen, dann bitte ich es mir nachzusehen, das eine oder andere. Um das Jahr 2000 rum hat es mich interessiert, wie funktioniert Spiegel.de. Die dynamischen Webseiten kamen auf. Ich wollte wissen, wie das geht. Und ich habe mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt und vor exakt 10 Jahren einen Vortrag auf der FrostCon gehalten, damals zu dem PHP Framework Symfony. Das war gerade im September vorher released worden. Ich hatte es durch einen Zufall im Dezember damals entdeckt. Die hatten da schon eine sehr gute Dokumentation mit dem Adventskalender und habe mich in der Zeit intensiv reingearbeitet. Ich hatte so ein Fahrrad-Link-Verzeichnis, damals so im Yahoo-Stil, als wir noch nicht gegoogelt haben, beziehungsweise der Google-Bot einmal im Monat oder so vielleicht vorbeikam. Und da waren die kommentierten Verzeichnisse wie Zdemons oder so ja noch also sehr häufig verbreitet. Da hatte ich ein Fahrradlink-Verzeichnis und konnte das auch fremd einbinden. Das war keine API. Ich habe da HTML dann ausgeliefert und habe mich da halt reingearbeitet. Vom ersten Mal SUSE installieren, auf der Konsole nichts gekonnt, wieder Dual Boot, damit ich einen Browser hatte und dann wieder zurück auf die Konsole. Und so hatte ich schon eine intensive Phase. Gerade die Beschäftigung mit den relationalen Datenbanken hat mich stark geprägt. Weil das ist auch eine Art zu denken. Für mich als Kaufmann im kaufmännischen Beruf ist das Zuordnen von Informationen im Sinne von relationalen Datenbanken ist so eine Art zu denken. Auch wenn man einmal programmiert hat, denkt man auch immer anders. Und das kommt vor allem aus der Zeit. Jetzt habe ich seit 3 Jahren so einen IT-verwandten Beruf. Der wird gleich auch immer wieder als Motivation unterschwellig reinspielen. Deswegen will ich ihn erwähnen. Ich suche momentan kaufmännische Korrekturbuchungen, aber in einem komplexen System, da ist viel eigene Hardware drunter, da ist ein Betriebssystem, Mittelware, verschiedene Logfiles, die geschrieben werden auf allen Schichten. Und wenn am Ende des Tages irgendwas falsch ist, dann muss ich in den nächsten Tagen halt durch die Logfiles mich durchwühlen. Ich habe da einen 4 GB RAM Windows-PC und habe mir natürlich mit Cygwin umfangreich geholfen. Und es ist ein Antrieb für mich, dass ich jetzt lernen möchte, wie die ganzen Big Data Sachen funktionieren. Und zum Lernen möchte ich nicht eine virtuelle Umgebung mir schaffen, wo ich irgendwie versuche, weiß ich, mit Hadoop zu arbeiten oder sonst irgendwas zu machen, sondern ich möchte was mit Bare Metal haben, was auch mal kaputt geht oder was ich auch anpacken kann. Und für mich ist dieser Raspberry Pi Cluster so ein Lernmittel, wo ich herausfinden kann, effizient Daten zu verarbeiten, viel effizienter, als ich es jetzt auf der Arbeit auf Windows machen kann. Linux wird die Basis sein, wo die großen Datenmengen der nächsten Jahre darauf verarbeitet werden. Ich war beinahe vom Schreibtischstuhl gefallen, als im Januar auf heise.de die Microsoft-Produktveröffentlichung kam, dass die den R-Server, diesen Statistik-Sprachenserver anbieten, auf OpenSUSE und auf Red Hat und natürlich auch auf dem Windows-Betriebssystem. Und das ist genau das, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, sobald ich über einfaches Suchen oder Ähnliches hinaus mit meinen 2 GB Text-Logfiles pro Ticket, die ich zur Arbeit habe, umgehen will. Auf Windows kriegt man nicht richtig da einen Fuß auf den Boden. Und deswegen, es ist alle Beschäftigung, auch gerade wer hier sich mit Linux auskennt, das wird automatisch alles auf Linux laufen, nicht nur im Embedded-Bereich oder Ähnliches. Sondern, ja. Das ist mal so ein Überblick über das, was ich vorbereitet habe. Es ist hier im Hardware-Track und das Hardware-spezifische oder was ich als Hardware unter der Bezeichnung Hardware anbieten kann, ist vor allem, was vielleicht einen Übergang in die Maker-Szene hat. Hier ist ganz viel selbstgefräste Bauteile mit dabei. Hier ist sehr viel CAD-Programme mit dem Spiel, wo die Hardware, damit ich sie irgendwie auch wieder wegtun kann, wichtigstes Konstruktionsprinzip für mich war, ich will es wieder in die Ecke stellen können. Weil ich bin Hobbyist, ich mache das nur in der Freizeit und ich habe immer Monate, wo ich mich nicht mit beschäftige. Und vieles, was gleich zu sehen ist, ist, dass ich nach einem halben Jahr aber wieder anfangen können will. Ich habe viele Projekte, die so einschlafen, weil ich mit was anfange, dann konfiguriere ich es, dann richte ich was ein. Und dann traue ich aber meine eigene Festplatte nach einem halben Jahr schon wieder nicht mehr und würde am liebsten wieder von Null auf anfangen. Deswegen liegt jetzt alles auf GitHub und man kann es reinziehen und ich kann es ein halbes Jahr in die Ecke stellen und jetzt im Sommer wieder Fahrrad fahren oder Ähnliches. Und das sind so die Sachen, die hier in den ersten Teil reinziehen. Spielen, der so grün ist. Power Supply, SD-Karten sind im Spiel. Ich habe sehr viel unternommen, um meine SD-Karten zu schützen. Trotzdem habe ich einige schon kaputt gemacht. Das sind so der Teil, den ich im Bereich Hardware wirklich anzubieten habe. Die 3 anderen Teile habe ich auch unterschiedlich intensiv dann vorbereitet. Im Thema Systemadministration war es für mich eine Art wie befreiend, als ich vor ungefähr einem Jahr mit dem Konfigurationsmanagement Puppet mich angefangen habe anzufreunden. Ist mir nicht ganz gelungen, deswegen verwende ich jetzt ein anderes Solt-Stack. Wahrscheinlich lag es nur daran, dass ich mich das erste Mal mit dem Config-Management beschäftigt habe und doch einige Konzepte neu sind. Aber indem ich fast allen Code hier drin über ein Config-Management in meine einzelnen Rechner reinlade, bin ich auf einmal in der Lage, eine Komplexität auch in meiner Freizeit zu machen, die auch für die nächsten Jahre, ich werde es gleich zeigen, als Möglichkeiten mir so viel wieder bietet, wo ich mich jetzt an Sachen dran traue, die ich in den letzten 5 Jahren einfach nicht angepackt habe. Also ich habe in den letzten 5 Jahren, ist das alles so komplex geworden, allein nur Continuous Delivery der statischen Webseite raus, nach einem Disaster, irgendwas geht schief, ich will meine Webseite neu aufbauen, weil mir jemand behauptet, ich hätte Viren, ob es stimmt oder nicht. Und wenn ich das alles mit den modernen Arbeitsweisen machen will, dann musste ich mich doch auch erheblich da nochmal einarbeiten und professionalisieren. Und die Config Management war die größte Entdeckung jetzt in den letzten Jahren, weil ich auch meine Konfigurationssachen in Repo legen kann und da weiterarbeiten kann. Da waren einige große Aha-Effekte für mich mit dabei. Datenanalyse ist eigentlich das Hauptthema, was mich halt antreibt. Da habe ich jetzt nicht so viel vorbereitet, aber auch ein bisschen einen Überblick. Denn der sich mit Linux auskennt, wird in den nächsten Jahren, so ist meine Erwartung, gerade im Bereich von Datenanalyse und ganz neue Möglichkeiten möglicherweise auch auf dem Arbeitsmarkt finden. Weil die Linux-Tage unterm Stichwort halt, es ist mein Projekt stehen, habe ich auch ein bisschen was vorbereitet, wie ich mich dokumentiere. Denn wenn ich ein Repo habe, dann will ich am liebsten natürlich auch nur eins haben und nicht fünf oder sechs verschiedene, kein Doku-Repo und kein Quellcode-Repo oder ähnliches. Und da habe ich hier auch einige Varianten gefunden, wie man da mit umgehen kann. Ich würde auch am liebsten jetzt noch so ein Stimmungsbild durch Hand aufzeigen oder so abheben, abfragen, wer sich an diesen, es sind grob hier so vier Blöcke, die auch durch die eckigen Klammern da um Sachen umschlossen sind. Es ist also so ein Teil, der beschäftigt sich mit Hardware, mit Technologie. Es ist ein Teil, der beschäftigt sich mit so den Applikationen wie dem Config-Management. Ein Teil mit den Datenanalysen und der andere, ganz genau genommen, sind es meine Geschäftsprozesse sogar. Und da würde ich gerne einfach in die Runde fragen, durch Hand aufzeigen, wo so jeder besonderes Interesse dran hat. Also beim Teil, den ich mit Maker, mit Hardware umfasst hat. Wer ist daran besonders interessiert? Mehrfachnennungen sind möglich. Gut. Und der Bereich Systemadministration, Applikationen. Okay. Und Datenanalysen. Und die Projektdokumentation, okay, gut. Nee, es hilft für mich jetzt gleich, wenn ich überlege, soll ich dazu noch was sagen oder das weglassen, dann fühle ich mich wohler, wenn ich weiß, ich rede nicht so ganz dann auch an der Erwartungshaltung dann vorbei. Und trotzdem ein paar Sachen von dem Bereich Dokumentation vorneweg. Zunächst mal, ich habe das Projekt Helotismus genannt, weil ich finde dieses Bild so cool, wenn da so ein großer Elefant in der Savanne steht und oben so ein kleiner Vogel drauf oder so ein kleiner Putzerfisch so neben an so einem großen Fisch entlang fährt. Und diese kleinen Boards, die kleinen einzelnen Platinen, Entwicklerboards, die sollen ja zu so einem großen Gefüge da zusammengehen. Deswegen ist das hier mein, auch helotism.de habe ich als Domain dazu genommen. Mein Ziel ist, hier habe ich es eben schon genannt, halt die Veränderungen in der IT privat im Hobbyraum dann nachvollziehen zu können. Diese großen Datenmengen ist natürlich ein Schlagwort, muss man genau unterscheiden, was man damit genau meint. Aber halt die Komplexität zu beherrschen und neu mich da aufzustellen, das war schon ein wichtiges Ziel. Ich habe mir auch so eine kleine Roadmap gesetzt. Das finde ich ganz praktisch, weil spätestens dann, wenn ich anfange, mich zu verzetteln, dann hilft mir es, wenn ich mich auf meine eigene Roadmap zurück. Mal gucken, kriegt der das hier auch hin? Genau. Indem ich mir auch sage, dieses und jenes habe ich schon so weit dann erreicht, dann hilft es mir, manche Sachen einfach mal für ein paar Wochen liegen zu lassen. Weil zum Beispiel, wenn ich mir selbst sagen muss, ich fange hier vielleicht an in so einem Zwischen, wo ich zur Seite steige, wo ich irgendwie eine nicht wirklich relevante Sache angefangen habe und mich da beginne zu verzetteln. Und das ist wirklich nur gemeint, dass ich einen Schritt zur Seite, dann kann ich mich da auch ein bisschen zurücknehmen. Das hilft wirklich, sich selbst dazu auch mich selbst zu disziplinieren. Das Repo will ich demnächst umziehen in so ein Organisationsrepo. Momentan ist es, wie auf der ersten Folie genannt, github.com/cprior und wird demnächst da umziehen, weil ich dann selbst in meinem eigenen Repo mehr Unsinn veranstalten kann und meine Commit-History aufblähe und dann kann ich es einmal sauber rüberziehen. Die Präsentation selbst hier und auch demnächst eine Website, die darüber liegt, ist auch über Jekyll, über GitHub-Pages ausgeliefert. Ich habe mich damit in den letzten Jahren nicht auseinandergesetzt, aber ich finde die statischen Webseitengeneratoren echt super klasse. Und dass ich in einem Repo halt auch meine Webseite und damit alles, alle Möglichkeiten auch mit JSON oder mit JavaScript-Bibliotheken zu arbeiten, da reinlegen kann, fand ich extrem charmant. Also dass meinen eigenen Webserver, den ich seit Jahren noch immer bezahle, der rumdümpelt, den kann ich demnächst wirklich abschalten, weil wenn ich mal was irgendwie publizieren will, kann man das wirklich super einfach aus so einem Jekyll-Repo machen und das ist nur der kleine Schnipsel jetzt aus der Konfigurationsdatei, dass man das ganz bequem irgendwo in Unterverzeichnis legen kann, weil natürlich vielleicht eine Index-HTML wird man in seinem Hauptwurzelverzeichnis irgendwie noch tolerieren, aber wenn sich es dann da schon mit CSS oder so im Hauptverzeichnis dann anfängt, da auszutoben, dann ist es ja doch ein bisschen arg. Und es ist schon interessant auch, dass man seine eigene Domain dorthin routen kann, war mir nicht bekannt, dass ich jetzt problemlos selbst hier die Reveal.js, die JavaScript-Bibliotheken da reinlegen kann. Super praktische Sache, alles dann an einer Stelle und macht auch das Backup so einfacher. Die Sache auch, bevor ich gleich hier auf den Bereich Hardware, Maker oder Ähnliches eingehe, ich habe mal so ein ERP, ein Enterprise Resource Planning System aufgesetzt, das fast komplett in SQL geschrieben wurde. Und das war für mich persönlich ein interessanter Lerneffekt, dass die alle Art von Fertigungssteuerung, dass die natürlich immer mit einer Art Stückliste arbeiten und eine Stückliste auch so aufbauen, dass man noch weiß, wo man das gekauft hat. Und ich persönlich bin immer hochgradig erfreut, wenn man auf den Elektronik-Bastelseiten schon die Stückliste mit angibt. Gut, manche Platinen-Zeichenprogramme werden einem eine Stückliste noch mit ausspucken. Das ist aber dann in der Regel wirklich nur die Stückliste, die auf der Platine befindlichen Teile. Und allein auch mich selbst daran zu erinnern, meine eigenen Bezugsquellen anders als in meinem E-Mail-Inbox-Postfach irgendwie zu dokumentieren, wo ich denke, wo hab ich's bei Butterrot bestellt oder bei Reichelt oder sonst irgendwas, ist das, also versuche ich für mich da auch die Sachen, die ich kaufe, da entsprechend zu dokumentieren. Irgendwann geht was kaputt und ich will sofort wissen, wo ich das hatte und wie teuer das war. Ja, der interessantere Teil eher ist da auf der rechten Seite. Und wenn das klingt zwar jetzt irgendwie, natürlich irgendwie aus dem BWLer-Bereich, aber das ist für mich was Privates. Das ist etwas, was ich in meiner Freizeit umsetze. Wenn ich von meinem Bürojob irgendwie in die Werkstatt wechsle, in den Hobbykeller, dann kann ich nur das machen, wo ich die Werkzeuge habe und was ich bedienen kann. Das hört sich einfach an. Aber das ist für mich eine Sache, wo ich nach vorne auf die nächsten 2-3 Jahre blickend auch hinarbeite. Wenn ich zum Beispiel mir Möbel bauen will, dann muss ich, wenn ich Spanplatten verarbeiten kann, einen langen Schlitzen machen können. Das braucht man nicht viel Werkzeug für, aber wenn ich mir einmal nur klar mache, für diesen Arbeitsgang muss ich das Können haben und diese Werkzeuge, dann ist das für mich, dann kann ich mich daran abarbeiten im Laufe der Zeit, dann kann ich die entsprechenden Informationen zusammensuchen und weil vielfach, gerade wenn irgendwie die Wünsche dann groß sind, man will irgendwas machen, was den eigenen Horizont weit übersteigt, dann das so runterzubrechen. Im beruflichen Umfeld wäre es gut, wenn das mit den Fähigkeiten des Bedieners, wenn das mehr Einfluss finden würde in eine saubere und geplante Weiterbildung. Aber wie gesagt, ich verwende es eh nur im privaten Bereich da. Ich versuche mich auch daran zu erinnern, das alles am besten so in Iterationen zu machen, weil sich in dem ersten Schritt zu verzetteln, habe ich gestern vorne in der Leseecke bei einem, der sich nebenan mit seinem Kumpel unterhalten hat, auch wieder gehört, im ersten Zyklus irgendwas durchlaufen, mehrmals dann durchiterieren. Und diese Vokabeln hier, die sind zwar aus so einem, ist auch öffentlich verfügbar, eine Art Framework, wo man eine Art Unternehmensberatung vielleicht mitführen könnte. Für mich sind die aber auch so einfach hilfreich, allein indem ich mich erinnere, dass es zwar oben drüber in allen Belangen so eine große Vision gibt irgendwie, aber letztlich für mich ist es wichtig, unten die Bausteine zu beherrschen. Und fast alles, was ich gleich zeigen werde, sind solche Bausteine, die sich ganz unten befinden. Weil die kann ich hinterher wieder neu kombinieren. Es ist ein Baustein, wie man mit SystemD in PythonD am Laufen hält. Und dann sage ich halt gleich, es ist ein Baustein und deswegen will ich die Art so zu denken und zu strukturieren einfach vorne nochmal genannt haben. Gut. Aber fangen wir mit dem Hardware-Teil an. Vielleicht zeige ich erst einmal, was ich... Da so meine. Mein Ziel ist, dass ich in einer möglichst kontrollierbaren, verstaubaren Umgebung halt so eine komplexe Art von kleinen Netzwerk dann am Laufen habe. Und deswegen war es mir von Anfang an wichtig, irgendeine Art von Konstruktion zu finden, die auf eine Art und Weise variabel ist, aber halt mir auch irgendwie eine Art von Kabelführung bietet, irgendwas, was da wackelt. Für meine Lötstellen bin ich selbst verantwortlich, aber Kabelwackler oder Ähnliches, wenn SD-Karten im Spiel sind, sind schon irgendwie extrem unschick. Und deswegen ist, was ich gleich zeige, erstmal, wie ich dann darauf hingearbeitet habe, halt sowas hier zu machen. Stromversorgung kommt gleich auch mit rein. Und zum Beispiel hier neben sieht man verschiedene Löcher, die hier, wo ich jede Art von Board auf jedem von diesen Quertablos drauf halt schrauben kann. Und wie ich das hergestellt habe, das wollen wir jetzt, will ich als erstes dann einmal zeigen. Und prinzipiell habe ich glücklicherweise Zugang zu einer zwar veralteten, aber zu einer Fräsmaschine. Und mein Vater hat einen kleinen Metallbau, 5, 6 Mitarbeiter, da kann ich mich am Wochenende austoben. Deswegen habe ich auch in den letzten Jahren mitgekriegt, wie er als kleines Unternehmen halt auch in den digitalen Prozess mit reingewachsen ist. Gelernt hat er mal Schlosser, hat eine Zeit lang als technischer Zeichner gearbeitet, das heißt mit einem 2D-Zeichenprogramm kommt er sehr gut zurecht. Und in den letzten Jahren ist natürlich dann das Zeichnen im 3D-Bereich umso wichtiger geworden, weil man viel komplexere Sachen machen kann. Und im Bereich von den Computer-Hobbyisten, Enthusiasten ist natürlich der 3D-Druck in aller Munde. Ich möchte aber an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für die zerspannenden Verfahren. Es gibt auch eine Shape-Oko-Fräse, die auch ähnlich preislich dann dabei rauskommt wie ein 3D-Drucker. Der große Vorteil, den ich sehe bei den zerspannenden Verfahren, ist, dass man mit den Werkstoffen einfach viel besser weiß, was man damit anfangen kann. Ich habe einen Blog im RSS-Feed abonniert, wo der schreibt alle 3, 4 Monate nur mal was, aber dann ganzen Schwungartikel aus den neuesten Materialwissenschaftsergebnissen oder so. Wenn ich jetzt eine Maschine habe, die mir ein 3 mm Aluminium zersparen kann, muss man halt schon ein bisschen was haben, geht vielleicht nicht mit dem allereinfachsten Modell, dann weiß ich haargenau, was das Aluminium aushält. Dann traue ich mich auch dabei, eine Fahrradlampe dran zu schrauben. An ein Plastikteil würde ich nie meine Fahrradlampe dran schrauben und damit, weiß ich, in den Kaukasus radeln auf meiner Radtour, weil ich glaube, ab Ungarn, hinter Budapest, wird es dann doch teilweise noch so wie die Straße, in der ich in Deutschland in den 80er Jahren aufgewachsen bin. Und also die Verfügbarkeit von Werkstoffen bei den zersparenden Verfahren ist eigentlich ein Punkt, der aus meiner Sicht fälschlicherweise übersehen wird. Deswegen das auch nochmal nennen, der Workflow, wie man da hinkommt, ist der gleiche. Wenn man sich mit 3D-Druck auseinandersetzt, wird man sehr leicht auch die anderen, die zerspannenden Verfahren füttern können in dem Workflow. Und der große Star der Dateiformate dabei ist das DXF-Format, das eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen könnte, weil es ein Klartextformat ist. Es wird eigentlich immer von Programmen generiert und auch von Programmen gelesen, aber es ist das zentrale Austauschformat und es ist leicht zu übersehen, weil es eher fast lästig nur exportiert und importiert werden muss. Aber wer in der Lage ist, ein sauberes DXF zu produzieren, der kann sofort teilhaben an all den anderen Prozessen, die man sonst in der Industrie in Auftrag geben kann. Wenn ich in ein paar Jahren meinen Innenausbau machen will, dann will ich den auf eine Art und Weise mit Spanplatte machen. In der Nähe gibt es einen Büromöbelhersteller und der weiß, ich kann sauberes DXF liefern und der nimmt auch mal Aufträge von Privatanwendern entgegen. Und wenn ich es vorher sauber konstruiere und er sieht, die Sockelleiste und so, das passt, dann hat er auch keine Angst vor Reklamationen oder Retouren, was vielleicht schon ein Grund ist, warum der eine Antritt dem Privatkunden aus dem Weg gehen muss. Aber in der Lage zu sein, ein sauberes DXF zu produzieren, das kann man hinterher in seine Richtung 3D-Drucker schieben oder auch woanders. Und sind auf Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden, das sind Sachen, solange sie nicht statisch relevant sind, ist da eigentlich feuerfrei. Also meinen eigenen Balkon würde ich damit nicht bauen, sondern das würde ich von einem machen lassen, der es rechnen kann. Aber anfangen beim Waschbecken-Unterschrank. Das habe ich mal probiert. Man kann auch im Internet so Dinger bestellen. Bei den Spanplatten ist es gerade wichtig, dass drumherum dann die Leiste sauber verklebt wird. Nicht wie mein Opa, der hat früher noch so ein Ding aufbügeln müssen. Das ist heute ein dickes Plastik, wird oben schön rund gemacht und so. Und da sind eigentlich bei allen Art von Maker-Bewegungen, möchte ich eine Lanze halt auch brechen für die zersparenden Verfahren. Und wenn man sie nur in Auftrag gibt und selbst jetzt nicht das Gerät hat, wo man Spaß dran hat, wenn er sich im eigenen Hobbykeller bewegt und dreht oder zerspannt oder ähnliches. Aber mit der Shape Oko, dieser Fräse, die basiert auf einem Open-Hardware-Profil, ein Aluprofil, ein extrudiertes Aluprofil, ist sonst immer was sehr Teures. Und da gibt es in jedem Kontinent Wiederverkäufer von diesem Profil. Und man kann es für relativ überschaubares Geld, ich glaube 10 Euro der Meter oder ähnliches, also es kostet nicht viel, da so eine Fräse aufzubauen, zusammenbauen. Und im Bereich von 300, 400 Euro kann man auch hier so einen halben Tisch voll dann mit also akzeptabler Genauigkeit dann da auch zerfräsen. Wenn man zerspannt, und das kann ich in einem anderen Beispiel gleich zeigen, hat man natürlich ganz anderer Umgang mit der Maschine, weil ich eben gesagt habe, man muss eine Maschine bedienen können. Hier habe ich zum Beispiel ein Gerät, kommen wir gleich nochmal zu, das soll mir mal Daten produzieren. Und das ist momentan deswegen so hässlich, weil ich es noch wieder einspannen muss. Also wenn ich jetzt schon dazu animiere, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob man DXF vielleicht selbst produzieren kann und daraus richtig was baut. Es ist halt leider, das ist die schlechte Nachricht, viel schwieriger, das dann auf der Maschine auch wirklich umzusetzen. Das ist deswegen hier hässlich, weil ich es immer noch im Rechteck außen die Form habe und ich kann es wieder ins Schraubstock einspannen. Also die kleine Einschränkung muss ich schon bei den zersparenden Verfahren dazu sagen. Es ist nicht so einfach wie bei einem 3D-Drucker, wo es sich, wo man da auch nicht so die Kräfte hat, die halt auf das Werkstück einwirken, sondern da kann man da schon anders umgehen. Deswegen hier, wenn man mit einem CAD-Programm designt, muss man auch die Maschine eigentlich kennen, für die man da gerade konstruiert. Das will ich als Nachteil schon dazu nennen. Wenn man das dann aber irgendwie kann, dann kann man auch lustige Sachen machen. Mein Bruder baut so Angelköder und das war auch eine DXF. Der hat eine DXF gebracht, die lief total langsam. Dann haben wir gefunden, dass die Polylinien zu stark zerstückelt waren. Dann haben wir nochmal neue Polylinien gemacht und die antiquierte Steuerung kam dann damit besser zurecht. Also das sind dann auch andere Gegenstände letztlich produzierbar. Und Aber Ziel ist jetzt hier, dass ich jede Menge Ein-Platinen-Rechner habe und dass ich die irgendwie hier sauber verbinden will und mit Strom versorgen will. Der Markt hier ist sehr unübersichtlich. Ich habe hier geschrieben, Raspberry Pi kennt jeder, ist bestens dokumentiert, man kriegt hervorragend viel Software, man muss fast nicht selbst kompilieren. Und wenn ich einen Überblick mir verschaffen will, was überhaupt auf dem Markt ist, und das kann man alle halbe Jahr wieder neu machen, ist der englischsprachige Wikipedia-Artikel ein guter Anlaufpunkt. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auf Debian-basierten Distributionen, also Raspbian natürlich naheliegend, bin ich an einer Stelle in eine größere Stolperstein gelaufen und habe mich entschieden, hierbei als zentrales Board eins einzusetzen, das auf einer x86er-Architektur basiert. Hier habe ich ein Minnowboard Max, das ist so eines der wenigen, wenn man bei Wikipedia filtert, wo ich dann nicht auf einer ARM-Architektur bin, sondern nur x86. Und weil ich brauchte, ich glaube, das waren die Python-Bindings für ZeroMQ oder so, die musste ich auf dem Raspbian wieder selbst kompilieren und reinschieben. Mittlerweile hat es sich verbessert, aber auch die Auswahlmöglichkeit, wenn man wirklich eine Uhrzeit haben will, eine genaue Uhrzeit, lohnt es sich da auch auf den anderen Boards zu gucken, was die so können Und in dem Fall habe ich halt auch etwas, wo ich noch eine Batterie drauf habe und mir die richtige Uhrzeit holen kann. Die haben Features, wenn man so sich die kann man alle kategorisieren auch. Es gibt irgendwie immer eine Art von Prozessorleistung, die steht häufig im Vordergrund. Die Art und Weise, wie man damit kommunizieren kann. Ich würde mir wünschen, es gäbe mehr mit Gigabit-Anschluss, weil das, was ich in Zukunft vorhabe, da wären mir schnelle Netzwerkanschlüsse schon ganz recht und nicht nur die 100 Mbit. Aber auch der I²C ist wichtig, weil wenn man nur Raspberries hat, wird man schon irgendwo seine Realtime-Clock anschließen wollen. Das ist in der Regel dann über I²C. Die ziehen auch alle erstaunlich wenig natürlich. Wenn ich das Ganze hier probieren würde mit alten, ausgedienten PCs, die alle hinten, weiß ich, 200 Watt oder sonst was drinstehen, hat erstens wird es laut. Die Sache ist hier aber freundlicherweise überschaubar. Alle haben irgendeine Art und Weise, dann über GPIO-Pins was anzuschließen. Und schwieriger wird es dann schon bei der Vielzahl. Ich habe Banana Pro drin, ich habe auch irgendein Odroid daheim rumliegen. Allein nur die Dimensionen der Löcher rauszufinden. Manche sind offiziell nicht als Befestigungslöcher angegeben, aber sobald ich die irgendwie festschrauben will, weil ich mehr als zwei, drei habe, weil dann will ich die festschrauben, weil ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch bleiben die nämlich nicht liegen. Und die ich habe, habe ich auch mit als DXF-Dateien in meinem Repo drin liegen. Es ist manchmal schwierig. Und das, was man findet, ist auch nicht immer ganz, ganz korrekt. Nachmessen ist da auch nochmal ganz gut. Bei den Banana Pros, ich habe zwei Banana Pros auch hierbei. Ist natürlich schön, dass ich ebenso wie bei dem Minnowboard einen SATA-Anschluss habe, weil zumindest mein zentrales Board, wo alles drüber läuft, dann will ich der SD-Karte, wollte ich am Anfang doch nicht so vertrauen. Mittlerweile würde ich mich das doch trauen, aber soll ja jetzt, letzte Woche war es ja am 14. März veröffentlicht worden. Ich glaube, Western Digital hat da eine Festplatte rausgebracht, 314 Gigabyte Speicherplatz und die schafft das dann wohl so, das über den USB-Port mit Strom zu versorgen, dass das alles noch im Rahmen bleibt bei einer üblichen Strom. Also ich meistens habe mir 2 Ampere, 2,5 Ampere oder ähnliches. Und ab und zu halt auch andere Varianten zu haben, ist ganz gut. Und Uhrzeit ist für mich ganz wichtig. Ohne irgendeine Uhrzeit fange ich da nichts an. Als Faustregel, wenn man nichts groß im USB-Port stecken hat, 0,5 Ampere, also das Netzteil ist eh 5 Volt. In dem Fall habe ich hier 12 Ampere. Das ist üblicherweise wird das verwendet von denen, die LEDs Lauflichter betreiben wollen. Gibt es als 5, 12, 24 Volt Version und kostet auch nicht viel, ich glaube 30 Euro. Aber dann habe ich genug, um alle zu betreiben und ich habe nicht so eine Batterie von Steckverbindungen, die ich dann da haben will. In dem Fall habe ich mir irgendein altes Kabel vom Winkelschleifer oder so dran gebaut. Das ist lang genug und schön flexibel und ich kann es dann hier verteilen. Aber sobald man einen Cluster betreiben will, ist man natürlich die ganze Raspberry Pi-Enthusiasmus in allen Ehren. Man muss wieder seine Grundlagen, man muss Storage lösen, man muss Netzwerk lösen, man muss Stromversorgung lösen. Das ganze kleine Rechenzentrum 1x1 muss man natürlich hier angehen. Und auch nicht immer ein bisschen Augen behalten, was die GPIO-Pins wirklich für eine Voltzahl haben. Aber in so einem Cluster schließt man eh nichts groß dran an, was da zieht. Vielleicht mal eine LED oder ähnliches. Das ist eigentlich da nicht so wichtig dann. Das Minnowboard war für mich auch neu. Booten nicht mehr nur über BIOS. Also ich habe halt 5 Jahre gepennt, aber interessanterweise taucht ja dann auch jetzt im letzte Woche, glaube ich, veröffentlichten Kernel 4.5 auf, das erstmals jetzt im Kernel eingebaut werden musste, dass die Firmware von dem Board hat ja verschiedene Konfigurationsvariablen gespeichert. Und ich weiß nicht, ob es bei meinem UEFI-bootenden Minnowboard relevant ist. Ich werde es auch nicht ausprobieren. Ein RMRF/ hat halt auch die Firmware-Variablen dann weggelöscht. Und da wird jetzt im Kernel momentan und soll in 4.6 abgeschlossen werden, dann noch ein Schutzmechanismus eingebaut werden, dass man dann, ja, dass das Ding halt nicht geprägt ist oder vom Hersteller wieder neu bespielt werden muss. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mir aufschreiben müsste, die ich schneller gewesen wäre, wenn ich nicht am Anfang so viel auf dem Raspbian-basierenden versucht hätte, ein Cluster zu machen. Ich habe vorher nie mit Arch Linux gearbeitet, weil ich damals 2000 rum war ich Gentoo-User. Und entweder nehme ich nur Ubuntu oder gleich ein Gentoo, weil da kann ich mit UseFlex alles machen, was ich brauche. Und ich habe dann in meiner Wahrnehmung das im Continuum daneben befindliche Arch Linux nie wirklich wahrgenommen. Arbeitskollege hat mir auch mal davon vorgeschwärmt, wie schön das ist. Aber die viel aktuelleren verfügbaren Pakete, gleich werden wir noch sehen, wie ich die einsetze. Ich hätte mir, also wenn jemand sowas zu Hause anfangen will, nachbauen, dann will ich zum einen hoffentlich in meinem Repo viel Beispielscode liefern und auf jeden Fall sagen, mit Arch Linux sollte man es probieren. Dort ist allein schon, weil man jetzt im Dezember kam das Raspbian raus, das auf Jesse basierte, hat damit auch Systemd drin, aber dann ist es Systemd 216. Komischerweise klappt da aber eine Sache nicht, die eigentlich seit 215 drin sein sollte und ähnliches. Also wenn man, also ich bin viel besser zurechtgekommen, ich habe jetzt nach und nach alle umgestellt. Es sind noch ein paar Raspbian oder DietPy-Distributionen mit drauf, aber es läuft, es ist viel einfacher. Am Anfang, wie gesagt, ich brauchte für SaltStack da Python-Bindings für ZeroMQ, die musste ich da noch selbst kompilieren. Hier fühle ich mich momentan viel wohler, muss mich zwar noch mal ein bisschen in die Administration einarbeiten, aber weil eh ein Config-Management oben drüber liegt, nimmt mir das eh viel, viel ab nach unten runter. Also da gibt es auch hier monatliche Releases natürlich, ob ich damit auf Dauer dann glücklich werde, wenn ich ein halbes Jahr das Ding weggepackt habe, will ich mal schauen, was das Update dann sagt oder ob das dann auch so schön sein wird. Aber es hat sich für mich eigentlich bewährt, das auf dem Betriebssystem dann hier zu betreiben. Ich weiß nicht, das würde mich auch noch interessieren, wer hier hat zu Hause einen Lötkolben? Viele? Okay, ich habe ein bisschen Hardware-Track. Und für mich, der jetzt so aus der Webprogrammierung quasi sich runter zur Hardware runterarbeitet, war es spätestens, wenn man anfängt, dann mit einem Knopfdruck da die Stromversorgung unten drunter wegzuziehen, war es halt doch notwendig, ein bisschen mich damit auseinanderzusetzen. Eine extrem tolle Aufzeichnung von einer Grundlagenvorlesung beim MIT-Institut ist hier unten jetzt als Link angegeben, wenn man es dann im Repo sieht. Das ist von einer Grundlagenvorlesung, in der ersten Vorlesung fängt er erstmal links an und macht die physikalische Messergebung, dann macht er Maxwells Gleichung und hier hinten hat er dann sein Operating-System und seine Dollar ist ein amerikanischer Professor. Und dazwischen macht er einfach nur 7, 8 Abstraktionen. Dann schockiert er erst einen mit Maxwells Gleichung, dann malt er halt ein großes Kästchen rum und jetzt abstrahieren wir das dahin. Weil ob jetzt in der Glühbirne, der Faden, was sich da physikalisch tut, ist wurscht. Der macht ein Widerstandssymbol dran, Kästchen drumherum, abstrahiert und dann abstrahiert er das da 15 Mal durch und kommt dann in den Bereich, wo ich mich wieder wohlgefühlt habe. Und die Art und Weise, wie er erklärt, ist hervorragend. Da gibt es wohl auch die Möglichkeit, dass man dann selbst als Externer da irgendwie Prüfungen ablegen kann. Ist ein sehr guter Vortragsstil. 5 Minuten braucht man, um sich in den indischen Akzent einzuhören, aber dann geht es gut. Also dürfen wir sich nicht abschrecken lassen, die ersten 5 Minuten waren. Also wenn man so Standardenglisch versteht und die Fachbegriffe halt auch schon gehört hat, kann ich das empfehlen. Also das war die beste Ressource für mich, denn sobald man an die GPIO-Pins was anschließt und sich nicht im Klaren darüber ist, was während einem Bootvorgang da auf der Masse passiert oder nicht, dann wird man halt mit Problemen konfrontiert, wo man sich hier ein bisschen Grundlagenwissen holen kann. Und für mich war es halt auch so ein Lerneffekt. Vor 3 Jahren bei einer Radtour habe ich das hier, das Schild fotografiert, das im Hintergrund Gott sprach, Maxwells Gleichung und es werde Licht stand, habe ich nicht gesehen, sonst hätte ich den vielleicht ein bisschen rübergelegt. Aber ja, das einfach ein Kästchen drum gemalt, weil wir haben hier, und das taucht gleich beim Thema Stromversorgung sofort auf, wir haben natürlich hier Pins, die man irgendwie schalten muss, wenn man auf irgendwas reagieren will, auf einen Knopfdruck oder ähnliches. Und was sich da alles so tut, also wenn ich nicht in dem Fall mit Software gegensteuere, würden sich meine Boards viel zu häufig natürlich ausschalten. Wir haben immer irgendwo ein bisschen da was was an Störeinfluss einwirkt. Momentan bin ich mir nicht so ganz sicher, warum eine serielle Konsole manchmal Unsinn anzeigt und manchmal nicht. Muss ich auch mal noch rausfinden. Habe leider kein Oszilloskop oder ähnliches. Kann auch nur schätzen und nicht messen. Denn sobald man in Software auf irgendwas auf den Pins reagieren will, muss man genau wissen natürlich, was ist ein und was ist aus. Und wenn so viele hier Lötkolben daheim schwingen, ist es jedem klar. Aber zur Not in den Tutorials, in den Videotutorials, wird es nochmal schön auch erklärt. Denn wenn ich allen meinen SD-Karten die Stromversorgung abschalte, dann muss das halt schon irgendwie sauber funktionieren. In dem Fall habe ich entprellig in Software, indem ich 3 Sekunden warte im Python-Skript, zeige ich auch gleich. Und dann haben wir auf jeden Fall da die Einflüsse da von dem, was ich da tut, dann gelindert. Ja, also, dass ich hier 12 Ampere habe, ich gehe einfach mal davon aus, das wird mich auch mit vielleicht noch ein paar mehr Boards da nicht in Verlegenheit bringen. Das, was an Messwerten im Internet zu finden war, war rund 500 mA. Vielleicht, wenn man sie wirklich ausreizt, dann hat ein Board, zieht er vielleicht 1 Ampere, wenn nichts groß am USB-Port hängt. Und das kann man so als Faustregel mal machen. Dann habe ich 2 Festplatten noch dabei, aber nennenswert brauche ich da auch nichts dann groß drüber aufzuschlagen. Aber ein zentrales Netzteil ist halt einfach viel aufgeräumter. Wenn man ein Cluster haben will und muss jetzt da zig USB-Kabel stecken oder ähnliches, das ist halt auch, das funktioniert so oft auf Dauer nicht. Und halt natürlich, sobald man mehr als 2, 3 hat, das ist, also ich habe keinen Bock, jedes Mal mich mit Konsole einzuloggen und Shutdown einzutippen. Also sobald man von einem Cluster redet, und das war halt auch dann eine Herausforderung, dass ich mir erstmal, bevor ich anfangen kann, das, was ich wirklich damit machen will, Daten analysieren, halt unten runter doch irgendwie dann mir Gedanken machen muss, wie ich damit umgehe. Und also, wenn man es zu Hause interessehalber auch beginnen möchte, nachzubauen, über irgendeine Art von einfachen Knopfregelungen danach zu denken, kann ich nur empfehlen, denn es sind halt SD-Karten im Spiel, also muss schon irgendwie sauber runtergefahren werden. In dem Fall bin ich so vorgegangen, dass ich im Internet halt angefangen habe, Raspberry Pi On-Off-Switch oder ähnliches zu suchen, was andere gemacht haben. Und ich bin dann bei was gelandet, was es zwar zu kaufen gibt, aber was ich dann lieber selbst nochmal habe nachbauen wollen. Und zwar, mal schauen, wie kann man es. Die kleine Platine gibt es dann auf Pi Supply. Für, ich glaube, 7 oder 8 € zu kaufen. Und es bietet einem das, was halt doch beim Pi so schmerzlich manchmal fehlt, 3 verschiedene Buttons, die man schalten kann. Hier neben hat er 3 Knöpfe, man hat einen Eingang, einen Ausgang, 2 Transistoren, also eine überschaubare Schaltung, die ich mir dann halt auch auf der eigenen Platine dann nachgebaut habe, damit ich möglichst leicht halt die fehlenden Ausgänge haben kann. Schraubverbindungen sind da auch irgendwie viel angenehmer als Steckverbindungen. Wenn man die richtig angezogen hat, dann sollte das auch funktionieren und auch über die Zeit funktionieren. Da ist ja eh nicht viel Ampere, was da durchgeht, also dass der Kontakt da. Aber Steckverbindungen kann man auch kaufen. Die gibt es auch in Hochformat, die USB-Buchsen, auch hier im 2,54-Format zum Aufstecken. Aber mit den Schraubverbindungen ist eigentlich viel einfacher zu arbeiten. Denn bevor die Datenanalyse kommt, muss man halt erst die ganze Grundlage da doch wieder machen. Das Elegante an dieser Schaltung ist, der hat einen Kondensator mit da drauf, der nicht wie eine USV funktioniert, sondern der nur die Schaltung nochmal versorgt. Wenn ich auf den grünen Knopf drücke und alles einschalte, dann kriegen alle Boards Strom, dann wird durchgeschaltet und auf meinem Zentralboard wird ein Pin dann entsprechend geschaltet, der oben dann die Schaltung unter Strom hält. Und der Kondensator bewirkt halt, dass diese Spannung, die Schaltung selbst halt noch für ungefähr 2 Minuten dann unter Strom bleibt, wenn ich mein Hauptboard mal rebooten will, dass der nicht allen anderen Boards dann zwischendurch das dann da alles wegnimmt. Das ist ganz praktisch und das war auf einem, also man kann es bei ihm kaufen und es war aber auch in irgendeinem Artikel bestens erklärt und mit allen Schaltplänen auch mit dabei. Wobei ich es dann in Fritzing nachgezeichnet. Die Fritzing-Datei liegt auch im Repo drin. Habe dann versucht, dann, weil ich jetzt keine Platine produzieren lassen wollte, mir hier auch die Leiterbahnen möglichst passend hier hinzulegen. Man hat ja auch immerhin 2 Seiten oben, unten und über die Widerstände kann man auch leicht eine Strippe drüber legen. Also es sieht unorthodox aus, war mein erster Versuch mit Fritzing irgendwas zu machen, aber es funktioniert. Also und dann habe ich mir auf der anderen Seite nochmal 2, 3, die dauerhaft an sind, die nicht geschaltet werden, draufgelegt. Ist einfach ganz angenehm in der ersten Phase. Immerhin kommen wir jetzt im nächsten Schritt auch dazu. Das Ganze muss ja dann auch mit Software dann auch gefüttert werden, weil das ist Stromversorgung, ein und aus ist das eine. Ich möchte ja aber auch mit dem Knopfdruck alle runterfahren. Und ein Cluster, wo ich mich auf jedem einzelnen Node einwählen muss, das skaliert einfach nicht. Das ist halt vielleicht, ein Cluster ist ein Stück, aber da muss man dann doch irgendwie anders vorgehen. Und genau, das Bild nochmal hier, mehr oder weniger vom Original erstmal abgezeichnet. Die Leiterplattenansicht ist dann etwas unaufgeräumter, aber naja. Und die grundlegende ist das Python-Skript schon von dem, der auch die kleine Platine mit da verkauft, mit veröffentlicht. Ich habe es nur ein bisschen für mich passender gemacht. Man hat halt einen GPIO-Pin, wo man halt auf die Falling Edge in dem Fall halt mit einem Interrupt drauf horcht. Ich habe einen Interrupt genommen, weil dann, ich denke, da ständig in der Weilschleife mit Sleep, das fühlt sich einfach nicht so richtig elegant an. Dann vorher bei den Arduino-Spielereien aus den letzten 2, 3 Jahren ist das eigentlich auch das elegantere Mittel gewesen. Und jetzt hier halt zu sehen, dass ich habe einen Button festgelegt und dem Button gebe ich, wenn der gedrückt wird, den Zeitstempel speichere ich dazu ab und dann kann ich unten nämlich einfach drauf warten, ob es länger als 3 Sekunden her war. Wenn es länger als 3 Sekunden dann her war, dann kann ich meine Logik triggern. Und so habe ich dann in Software auf relativ einfache Art und Weise meinen Button oben entprellt, weil vorher ist der rumgezappelt ohne Ende. Also ohne Softwareentprellung irgendwas runterfahren geht gar nicht. Also das fährt ungefähr 3-mal jede Stunde dann hoch und runter. Die Pins, also ich habe kein Messgerät, ich weiß nicht, was da passiert. Irgendwann in den nächsten Jahren werde ich es gewiss auch mal messen können. Aber nur rein, ob der Pin als High oder Low erkannt wird, darauf kann man keine Infrastruktur gründen. Und hier halt einfach im Python-Skript einen Startzeitpunkt und dann gucken, es sind Startzeitpunkt plus x Sekunden vorbei. In meinem Originalskript habe ich es, glaube ich, auch noch so mit einer Variable versehen. Nur wenn das hier länger als 3 Sekunden der Button gedrückt ist, dann wird irgendwas getriggert. Es greift schon ein bisschen vor. In dem Fall ist jetzt hier nirgendwo zu sehen, dass ich irgendwo einen Shutdown-Befehl sende. Der fehlt hier, weil ich da durch Systemd hindurch ins Konfigurationsmanagement Salt-Stack da was schicke, weil ich damit halt experimentieren wollte. In dem Fall mache ich keinen Shutdown, sondern ich gebe bei Systemd in seinem Logging im Binärformat, aber strukturiert Logging-Möglichkeit, ein Feld mit, das Feld 2 habe ich es benannt, und kann dann im Konfigurationsmanagement SaltStack darauf horchen, ob der Systemd in seinem Journal eine bestimmte Art von strukturiertem Logging drin hat. Nur an der Stelle mal drauf verwiesen, ich denke gleich bei den Folien von Systemd und von SaltStack kann ich dazu noch was eher sagen. Aber halt Baustein, Building Block, unten die kleinste Schnipsel. Ich habe meinen Lötkolben vor 2 Jahren gekauft oder so, aber hier habe ich jetzt meinen Baustein für Software entprellen und das kann ich dann in Zukunft immer wieder verwenden. Software zu entprellen, feine Sache, brauche ich nicht noch mehr Unsinn da auf meiner Platine zu veranstalten, das ist mir eh schon notwendig. Dieses ganze Skript muss man am Laufen halten und an der Stelle bin ich Systemd-Fan geworden. Ein Zweizeiler und er hält es als Diem. Ich wusste vorher nicht, was das alles für Möglichkeiten bietet. Ich kenne aus der Vergangenheit andere Möglichkeiten natürlich, ein Skript als Daemon zu halten, aber exec start und diese Textdatei im INI-Format, die ich an eine bestimmte Stelle im Dateisystem in etc/systemd lege, die muss ich nur mit Service Enable machen und dann hält er das am Laufen. Man kann noch hinzufügen, soll er nach 5 Sekunden Restart machen oder ähnliches, alle Arten von ja, Watchdog-artigem Verhalten kann man noch dabei machen. Das ist das Minimalbeispiel, um das, was ich eben hatte, am Laufen zu halten. Und Minimalbeispiel umfasst hier jetzt noch, dass er auch eine virtuelle Umgebung in Python initialisiert. Einfach bash-cd in das entsprechende Verzeichnis, source bin activate, der Standardweg halt, um die virtuelle Environment unter Python zu aktivieren und dann lässt er das Python, die Datei, die ich eben gezeigt habe, auszugsweise heißt MRAA Interrupt, da entsprechend dämonisiert laufen. Total angenehm zu arbeiten. Ich habe natürlich hier eine Umgebung, wo ich selbst kontrollieren kann, dass ich überall auch mit Systemd Init-System arbeite, ob ich das in einer heterogenen Umgebung so leicht hin, aber hier will ich es mir möglichst leicht machen. Also das und gleich habe ich dann noch eine andere Sache, die mir auch da extrem gut gefallen hat. Da überspringen wir in dem Fall mal, das können wir gleich vielleicht zeigen. Oder schalten wir mal um, wie das Ganze dann aussieht. Jetzt bin ich auf meinem zentralen Board drauf, das heißt Excel, also sind alles so ungefähr Fahrradvokabeln, die einzelnen Nodes heißen Speiche oder Achse, hier als Zentralboard. Das hier ist das Tail auf das Logfile sozusagen und das Systemd, Journal Control F für Follow, also Tail F sozusagen. Und ich will nur dieses eine Unit, also diesen Service, diesen Daemon-Service, den ich habe, mir hier anzeigen lassen. Also den ich da mit diesem Dateinamen versehen habe. Und dann werden mir jetzt hier die Logfile-Ausgaben hier ausgegeben. Die sind jetzt schon ein bisschen älter, ein paar Sekunden von eben. Und wenn ich jetzt halt drücke, zeigt er mir hier unten, ich habe die Logik des Runterfahrens jetzt ausgeschaltet, von daher kann ich es drücken lassen. Der merkt im Python-Skript, Button ist gepresst, aber nicht entprellt, beziehungsweise nach den 3 Sekunden schreibt er jetzt was ins Logfile rein und sagt, er ist entprellt. Und weil ich jetzt die, ja, wie gesagt, das Runterfahren verteilen an die Minions, an die Nodes ausgeschaltet habe, bin ich da noch auf der sauberen Seite und mir passiert hier während dem Vortrag nichts. Letztlich also, was hier dahinter steht, ich habe halt meinen Taster, ich habe auch nochmal die Masseverbindung hergestellt, sonst gab es da auch schon Seiteneffekte, obwohl es aus dieser Stromversorgung eigentlich alles direkt dran hängt. Und ein kleines Python-Skript, das natürlich Zugriff auf die Pins haben muss. Da muss man dann mit der entsprechenden Bibliothek halt arbeiten. Jedes Board ist leicht anders. Das Minnow-Board nennt es MRAA. Deswegen war eben der Dateiname auch so. Und Software in Prellen und man kann dann darauf reagieren. Und es ist ein einfaches Stückchen Code. Und wenn ich im halben Jahr das aus meinem Kämmerchen wieder hervorhole, ich bin mir sicher, ich werde es noch verstehen, weil es auch überschaubar ist. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, diese Lösung gefunden zu haben. Das hatte ich mir am Anfang schwieriger vorgestellt, da die Stromversorgung für ein Cluster inklusive Runterfahren dann aufrechtzuerhalten. Gibt es an der Stelle soweit Fragen? Ansonsten haben wir auch am Ende, denke ich, noch Zeit oder wenn irgendwas im Nachgang ist, lässt sich das ja auch regeln. Also Konfigurationsmanagement. Im letzten Frühjahr bin ich, wie gesagt, auf Puppet gestoßen, weil ich da eine Webseite möglichst leicht neu aufsetzen wollte. Das hatte ich einen Anwendungsfall, wo ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt habe, wie kann ich aus meinen Backup-Verzeichnissen heraus möglichst leicht irgendwo eine kontrollierte Umgebung wiederherstellen. Das hat jetzt noch keinen Bezug zu dem Cluster hier. Da habe ich eher so im August, September ungefähr mit angefangen. Aber ohne eine Art von Konfigurationsmanagement hätte ich, glaube ich, auch gar nicht angefangen, weil dann wäre es mir zu komplex gewesen, weil es läuft schnell irgendwie über den Lauf der Monate auseinander und nur indem ich diesen Zusatzaufwand nochmal gemacht habe, komme ich jetzt eigentlich auch hier vorwärts und krieg was auf die Beine auf den Boden. Ich bin gelandet, ich weiß nicht warum, bei SaltStack, wahrscheinlich, weil es eins von den Stück Open-Source-Software ist, die zwar zum einen auf GitHub entwickelt werden, ist aber stark gekoppelt an eine Firma, wo auch ein Produktmanager zuständig ist, wo es auch eine Roadmap gibt oder so. Meistens lande ich oft bei solchen Konstruktionen und außerdem ist es komplett in Python geschrieben. Ich könnte zwar aus ad hoc Python nicht programmieren, also ich bin immer noch in dem Status, wo ich mir die Syntax irgendwie nochmal angucken muss. Das fließt mir nicht aus den Fingern. Aber bei Python ist es für mich schön, dass überall die Datentypen so durchscheinen. Also wenn es irgendwo ein Dictionary ist, man sieht es. Also, oder wenn drüber iteriert wird. Und das ist, glaube ich, das, was mich hier auch hinterher in der Konfiguration, in dem Schreiben der Config-Datei so angesprochen hat, dass wenn ich 5 User habe und ich möchte bei allen 5 Usern die Rechte auf dem Home-Verzeichnis sicherstellen, dann gebe ich da so eine Art, das sieht schon auch aus wie ein Dictionary und ich iteriere einfach drüber und prüfe, ob die Gruppe existiert, der User existiert und das Verzeichnis einen richtigen Namen hat. Weil diese Python-Datenstrukturen durchscheinen, bin ich hier gelandet. Und der Standardanwendungsfall ist das ganz auf der linken Seite. Die nennen ihren Hauptrechner, die Zentrale nennen die den Master und Minion oder Minions nennen sie die davon abhängig. Und das Ganze ist verschlüsselt. Man muss auch bei dem erstmaligen Kontakt von einem Minion mit dem Master auf dem Master diesen Minion akzeptieren. Man muss diesen Schlüssel, der generiert wurde, bestätigen. Und man kann es konfigurieren, dass er automatisch akzeptiert wird, aber ich habe es immer noch im Standard so drin gelassen. Das Ganze funktioniert so, dass man auf dem Master, ich werde es gleich zeigen, ein paar Dateien schreibt, wo der zu erwartende Zustand drinsteht. Und diese Dateien werden dann von den Minions abgefragt und auf ihren Umgebungen dann umgesetzt. Da kann man sehr schön dann auf die verschiedenen Distributionen oder auch andere Umstände Einfluss nehmen und darauf reagieren. Das Ganze ist halt eine Art YAML. Es wird aber durch ein Python Template-System Jinja durchgeparst und man hat dadurch dann auch alle Möglichkeiten, noch mehr Logik dann in die Konfiguration reinzubringen. Man kann externe Datenquellen, wo man dann Variablen, die man nicht gleich überall veröffentlichen will, mit reinziehen und ähnliches. Das ist ganz angenehme Sache. Die ersten Minimalbeispiele sehen einfach aus, aber man kann es dann wirklich sehr präzise auch auf die eigenen Bedürfnisse dann zukonfigurieren. Der Minion selbst hier unten, der liefert nach oben hoch auch noch, die nennen das Cranes, seine eigenen Informationen, welchen Prozessor habe ich drin, welches Betriebssystem und ähnliches. Also auch eine Art Software- und Hardware-Inventarisierung kann von unten hochgeliefert werden. Das ist halt sehr angenehm. Ich kann oben einfach sagen, führe folgenden Befehl auf allen Debian-basierenden Systemen aus. Und so lässt sich das dann sehr auch die einzelnen Minions auch eingruppieren und man kann sehr speziell nur manche Gruppen von Minions dann versorgen. Womit ich noch nicht groß experimentiert habe, nur einmal kurz, Cloud Provider. Also wenn ich jetzt heute Abend unbedingt Rechenleistung bräuchte, dann könnte ich da jede Art von Cloud Provider anbinden. Bei DigitalOcean habe ich irgendwie mal so 10 € da Gutschein bekommen, da habe ich schon gesehen, wie man dann halt seine DigitalOcean-Instanz halt einbindet. Die funktioniert dann nach dem gleichen Prinzip. Die muss ich auch über den Schlüssel erst authentifizieren. Und Solstack, die haben so ungefähr 15 verschiedene Cloud-Provider, die sie schon fertig unterstützen, die ganzen gängigen, wo auch die Schlüssel, die man dort hinterlegt, schon mit reingezogen werden. Das ist ganz angenehm. Und ganz auf der rechten Seite, es gibt auch, aber das ist nicht im Fokus, wie bei Ansible, über SSH basierend, wenn man nur den User-Login hat, dass man auch auf dem Art und Weise dann Minion betanken kann. Für mich aber das Spannendere ist eigentlich der Proxy-Minion. Ich könnte zum Beispiel hier auf einer der Platine so einen Proxy-Minion laufen lassen und dort nochmal zum Beispiel ein Arduino anschließen. Und wenn ich den beiden, dem Arduino und diesem Proxy-Minion, auf bestimmte Art und Weise die konfiguriere, kann ich auch dann Zustände von dem angeschlossenen, nicht Python-fähigen Gerät haben. Das wird sehr interessant und das ist so eine Sache, wo ich den Cluster beiseite lassen, auf jeden Fall in Zukunft noch weiter daran arbeiten werde, weil sich da schon viele tolle Möglichkeiten ergeben. Denn wenn man einmal so ein Config-Management dann verstanden hat, dann hat man natürlich einen schönen Hammer in der Hand. Das ist so ein Beispiel für so ein Minimalbeispiel. Grundlegend hat Solstack verschiedene Environments. Man hat Base-Environment, ist es hier genannt, oder Production würde man es vielleicht auch nennen. Dann kann man halt noch so ein Development-Environment legen und alles wird erstmal da gekapselt. Und innerhalb von diesem Environment fügt man dann die einzelnen Minions hinzu. In dem Fall ist das hier ein Minimalbeispiel, dass alle Nodes, die einen Namen haben, der mit Web beginnt, halt das File Apache SLS, die Dateiendung, wird weggelassen in das zu erzeugende Zielzustandssystem halt eingebunden bekommen. Und das Ganze wird dann schnell auch sehr flexibel, indem man in dem Apache SLS einfach unterscheidet, dieses Cranes, also diese Software-Inventarisierung. Bin ich ein Debian, bin ich ein Red Hat, dann habe ich ein Apache 2 oder ein HTTPD-Paket, das installiert werden muss. Und so kann man dann mit dieser Template-Language in seiner Konfigurationsdatei halt auch nicht nur Bedingungen abfragen, sondern halt auch Schleifen und Ähnliches machen. Und denn wenn ich jetzt hier 3, 4 verschiedene Boards drin habe mit verschiedenen Betriebssystem, weil ich einfach gucken will, ob ich mit der Komplexität auskommen kann, dann ist das der Einstieg in die Sachen. Wenn man sich damit beschäftigt, muss man auf jeden Fall auch die Dokumentation von diesem Template-System lesen. Ist nicht schwer, aber ja, YAML plus so eine Python-Template-Umgebung ist halt schon extrem mächtig. Also da gibt es Dann das nächste, was mir sehr geholfen hat, das aufzubauen, ist, dass man Und das ist nur der erste Schritt zu diesen Environments, also diesen großen Umgebungen, Quellen von den einzelnen Konfigurationsdateien angeben kann. Und das wird dann im nächsten Schritt interessant, wenn man halt auch seine Konfigurationsdateien zum Beispiel in GitHub-Repo legen kann. Und hier ist so ein Beispiel, wo schon alles drin ist. Nicht nur kann ich meine Apache SLS irgendwo in einem GitHub-Repo hinlegen, sondern ich kann auch sagen, in welchem Unterverzeichnis im Repo die Apache SLS liegen soll. Ich bin also nicht gezwungen, dass ich mein Wurzelverzeichnis irgendwie darauf aufbaue, wie es hinterher im Config-Management ausgelesen wird. Und ich kann halt auch gleichzeitig dann das in eine in ein Unterverzeichnis hier auf dem Masternode legen. Und das war super praktisch, weil es ja auch noch so eine, man sieht oben, erst wird es Roots, das lokale Dateisystem durchsucht und dann Git. Und indem ich einfach eine Datei erst auf dem Filesystem editiert habe und da quasi meine Tests gemacht habe, ob alles funktioniert, wenn es funktioniert, lösche ich die auf dem Dateisystem und lade sie hoch ins Repo und dann greift immer die nächste Datei, die gefunden wird. Und so konnte ich halt so eine Art Entwicklungsworkflow für mich sehr leicht machen, vom lokalen Hochladen ins Repo oder verschieben, besser gesagt. Und dann kann man das, muss man nicht immer die Rundfahrt erst hoch ins Repo machen oder dort seine Commit-Historie mit seinen ganzen Versuchen der Konfiguration zu machen. Also sehr, sehr angenehm mitzuarbeiten durch die YAML-Syntax plus bei Bedarf, Python-Umgebung, lässt sich da auch übersichtlich mitarbeiten. Und da habe ich mich wohl gefühlt. Und wenn jemand noch keins einsetzt, sollte er sich das auf jeden Fall angucken. Wenn er ein anderes schon einsetzt, kann man dabei bleiben. Die tun sich ja alle nicht viel. Und ist eine schöne Sache, um der Komplexität dann Herr zu werden. Ja, und dann kann man halt so Beispielsachen machen wie hier. Aber das können wir eigentlich auch hier drüben zeigen. Bin hier jetzt als mein, das ist der normale User noch angemeldet, deswegen halt noch Super-User-Rechte. Die Standard, das Minimalbeispiel, der Salt aufzurufen, das ist auch nur ein Python-Skript letztlich. Und in dem Fall targetiere ich alle Minions, die dort bekannt sind, wo ich den Schlüssel mal bestätigt habe. Und so ein Beispiel ist dann mit dem Test.ping, ist ein Modul, was vorhanden ist, was einfach nur zurückliefert, wie die Agentensoftware sich darauf verhält. Und an der Stelle wird es dann auch wirklich beherrschbar. Dann kann ich mir auch zutrauen, hier so eine Vielzahl von Systemen zu administrieren. Ich mag die Kommandozeile, ich würde mich am liebsten nur auf der Kommandozeile bewegen, aber 5, 6, 7 abhängige Systeme, die miteinander zusammenspielen will, da will ich mich nicht per SSH einloggen oder ähnliches. Und in dem Fall habe ich hier noch gar nicht unter Strom gesetzt, müssen wir gleich erstmal noch booten. Der Masternode ist natürlich bekannt und die anderen, den sollte ich vielleicht beginnen, den einfach nur Strom zu geben. Und tun wir das doch mal, dann können die auch. Wie gesagt, je nachdem, was die Software-Inventarisierung mitgibt, kann man auch so bei den Standardaufrufen mitmachen und die Sache wird echt beherrschbar. Man hat die ganz normalen Befehle, die man weiterhin ausführen kann, oder man schreibt alles in so eine Datei rein, wo dann der Zielzustand definiert wird und dann ausgeführt wird. Die Webseite hat eine ganz gute Dokumentation. Sie ist auch eigentlich übersichtlich. Man findet alles. Das funktioniert alles ganz gut. Ja, wenn ich jetzt in die Richtung gehe, dass ich Daten verarbeiten will, habe ich aber eigentlich ein großes Problem, weil ich habe gar keine Daten, die ich verarbeiten will. Und woher nehmen. Ich bin ja explizit nicht daran interessiert, jetzt als DevOps, als Operations irgendwie meine eigene Infrastruktur zu monitoren, sondern ich habe auch durch die Herausforderung im Beruf ist der Anwendungsfall, den ich mir erarbeiten möchte, ist, dass ich Daten, egal welche Art, irgendwie verdichte, Mehrwert oder Muster in den Daten erkenne, wiederkehrende Muster erkenne, dass ich verschiedene Ereignisse zueinander korreliere und die in Verbindung setze. Und ein Problem, was ich dabei habe, dass ich keine solchen Daten habe, außer beruflich, und die will ich jetzt privat nicht verarbeiten. Und deswegen ist einer dieser, ich habe es in der Roadmap Sidestep genannt, die Vorgehensweise, dass ich mir selbst eine Art Datenproduzent dabei bin zu erzeugen. Und zwar ist die Idee hier dabei, dass ich ganz einfache, grundlegende Maschinenfunktionalitäten nachbaue und mir da halt irgendwelche Messpunkte halt reinsetze. In dem Fall will ich eine Art Kugelbahn haben, die mir Kugeln einfach nur transportiert, einmal hochhebt, wieder runterrollen lässt, und dann kommt noch ein RGB-Sensor oben hin und dann kann ich zählen. Und dann kann ich zählen und auch eine Farbe messen. Und dann habe ich diese Art von Daten, die ich eigentlich verarbeiten will, die ich sonst nirgendwo kriege, weil ich komme halt aus einem Umfeld, wo produziert wird, ich komme aus einem Umfeld, wo nicht an den Endkunden verkauft wird. Also ich persönlich analysiere nicht den Twitter-Stream, weil der ist für mich nicht aussagekräftig, nicht relevant, und ich erlebe es auf der Arbeit. Um wie viel besser könnten Produkte sein, wenn man komplexe Produkte seziert und analysiert und die großen Muster da drin erkennt. Auf meiner Arbeit ist regelmäßig so, eine riesenkomplex oder mittelkomplexe Lösung, wenn eine kleine Komponente die falsche Firmware-Version hat, das schlägt sich erst hier oben wirklich durch. Und nur wenn man in der Lage ist, und das können eigentlich die Leute im Security-Umfeld schon ganz gut, verschiedene Systeme zu monitoren und daraus Schlüsse zu ziehen, das ist das, wo für mich die Reise hingehen soll. Und deswegen baue ich mir hier so eine, es ist noch nicht fertig, halt so eine, ja, so eine kleine Drehscheibe, die wird mir dann eine Kugelbahn nach oben transportieren. Das Interessante dabei ist, es fühlt sich komisch an, aber mit Node.js und JavaScript kann man hervorragend kleine Maschinen oder Firmware programmieren. Ich hätte es nicht gedacht. Es gibt im Node.js-Umfeld die Robotik-Bibliothek Johnny 5, die zum Beispiel Servos sehr gut ansteuern kann, die auch einen Sonar, Wayfinder, Line-Follower machen kann. Und anstatt da jetzt dem irgendwas an der Firmware runterzugeben und zu warten, bis der Befehl abgearbeitet ist oder so, dass man dann nur mit Callbacks arbeitet und eventbasiert, sagt, wenn du fertig bist, beim nächsten oder übernächsten Tick führe diese Funktion aus, funktioniert erstaunlich gut. Also wer auch im Arduino-Bereich irgendwie so Hardware-Basteleien macht, es funktioniert erstaunlich gut, eventbasierend mit Node.js, mit JavaScript sein Servo zu drehen, und wenn er seine Position auf angefahren hat und erreicht hat, dann mit einem anderen JavaScript-Event-Aufruf, einem Callback-Aufruf darauf zu reagieren. Und die Entwickler dabei bei Johnny 5 sind total klasse. Die hatten einen Bug gefunden, nicht in Johnny 5, sondern in der Raspberry Pi-Implementation. Normalerweise arbeiten die auch mit Fermata auf einem Arduino, und dann hat halt jemand anders das Ganze auf dem Raspberry Pi abgebildet. Und da gab es einen kleinen Bug, ich habe ein Issue geöffnet, und der Hauptentwickler hat innerhalb von anderthalb Stunden dem anderen Entwickler qualifiziert gesagt, was er ihm noch nicht dokumentiert hat, was er undokumentiert noch nachimplementieren muss, und 10 Tage später war es drin. Also das finde ich total geil, und das gibt es doch nur in Open Source, das kann man mal im beruflichen Umfeld probieren, da irgendwie eine Major-Implementation mal eben da runtergezogen zu kriegen ins abhängige Projekt. Also und Anfang Januar oder Mitte Januar, ganz normale Arbeitstage und so, also total cool. Also auch, also das ist eine feine Sache, da sich bei kleineren Hardware-Basteleien da einzulassen. Und für mich ist es wichtig, dass ich halt solche vernünftigen Daten bekomme, mit denen ich da arbeiten will. Hier so ein paar Bilder, wie das funktioniert. Und vorhin waren einfach eine Kugelbahn, hier das mit dem Holz, das wäre dann schon die Variante 2, wo ich vielleicht auch noch sortieren kann, indem ich einfach verschiedene große Kugeln, die rollen halt dann da anders und fallen dann erst rein, wenn sie reinfallen sollen. Und vielleicht könnte ich da noch kurz auch vom anderen Computer zeigen, wenn man es einmal gesehen hat. Wenn ich vorhin die DXF-Dateien und die zersparenden Verfahren da versucht habe, ihren meiner Meinung nach richtigen Platz zuzuweisen, dann ist das hier ein ganz klassisches 2D-Zeichenprogramm. In dem Fall hier mal die Beispieldatei jetzt hier von meinem Cluster. Die hier sind die Dimensionsdateien für die einzelnen Boards. In 2D zu zeichnen ist weiterhin eine hervorragende Sache. Das sollte man nicht beiseite lassen. Und vor allem, wenn man was in der physikalischen Welt auch produzieren will, muss man auch auf jeden Fall in den Programmen unterwegs sein, die halt millimeterbasiert sind. Ein Blender zum Beispiel macht wunderschöne organische Formen. Erstens kann man sie hinterher nicht einspannen, muss man sich Gedanken machen, und Blender ist dann pixelbasiert. Aus Blender eine vernünftige DXF rauszukommen, ist immer, also es funktioniert, man kann es machen, aber wenn man irgendwas über eine Maschinensteuerung herstellen sollte, sollte man auf jeden Fall die millimeterbasierenden oder andere längenbasierenden Sachen gehen. Und dann ist halt als nächstes dann der Schritt, dass hier nicht im nativen Format, sondern speichern unter DWG und was man auch immer mal dann vorher gezeichnet hat. Und gibt es verschiedene, ungefähr jedes Jahr gibt es eine neue Variante von DXF, von dem Format. Der Hersteller des größten oder bekanntesten 2D-Zeichenprogramms hat diese Spezifikation am Anfang entwickelt als Austauschformat, aber steht in ausreichender Genauigkeit dokumentiert allen anderen zur Verfügung. Und also die typischen Kandidaten wie SVG oder Ähnliches sind dann bei den Sachen nicht wirklich brauchbar. Und dann wird man so eine DXF-Datei dann in Maschinencode umwandeln. Da gibt es auch eine relativ kostengünstige Variante, ungefähr 100 Euro. Fühlt sich schon fast an auch wie Open Source. Auch das Forum, der Support läuft über ein Forum. Das ist ein Programmierer, der das in seiner Freizeit macht. Kanban heißt das Programm. Man lädt dann dort diese DXF rein und wird dem dann daraus dann Maschinenoperationen generieren. Ich glaube, ohne mittlere Maustaste läuft bei den ganzen Zeichenprogrammen auch nichts. Wenn man es noch komfortabler haben will, gibt es auch 3D-Mäuse. Aber gerade will meine hier nicht so wirklich. Und wenn man das dann exportiert, dann kommt der Maschinencode wirklich mehr raus, den man dann in seine Fräse beispielsweise füttern kann oder Ähnliches. Das Kanban-Programm, eine gute Variante, um da was zu machen. Jede Art von, es gibt auch mit FreeCAD ein frei verfügbares CAD-Programm. Damit lässt sich auch hervorragend arbeiten. Die Bedienungsoberfläche ist aber leicht anders. Deswegen bin ich auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich immer noch auf einem Windows-Rechner da unterwegs. Einfach, weil ich auch da meinen Vater fragen kann, wie geht das da und wie funktioniert das so. Das sind doch immer so ein paar Grundschritte. Aber so ist es dann, wenn man den Workflow dann einmal im Griff hat, dann halt auch möglich, da sich andere Sachen dann anzuziehen. Na, das überspringen wir mal. Den nächsten Wochen, Monaten will ich insofern weiterarbeiten, als dass ich die Komplexität von dem Cluster hier wieder reduziere, runtergehen will auf so ein 3-Platinen-Cluster und dafür auch so eine Art Bootstrap-Skript dann schreiben will, wo man es dann aus dem Repo raus möglichst leicht so ein 3-Platinen-Cluster dann dann betankt und entsprechend konfiguriert. Und wichtig ist aber dabei, dass ich halt immer noch in der Hinterhand behalte, dass ich halt mit einem Knopfdruck alle runterfahren möchte, dass ich halt auch eine vernünftige dann Stromversorgung dabei weiterhin brauche und auch wenn ich als zentrales Board dann wirklich ein Raspberry Pi nehme, dass ich trotzdem dann über E2C oder ähnlich mir die Uhrzeit hole, denn das wird dann das, sobald man 2 oder 3 Logfiles ineinander in Korrelation bringen muss, das Schlimmste ist irgendwie die Zeitdifferenz nicht von der Stunde, sondern die von der 47 Sekunden, wo man wahlweise über die Minute oder unter die Minute runterrechnen muss. Und beruflich verbringe ich viel Zeit mit solchen Akrobatiken und deswegen ist mir die Uhrzeit ganz besonders wichtig. Und eine vernünftige Uhrzeit in sein System einzubauen, ist dann nur empfehlenswert. Es kommt im Mai angeblich dann noch eine andere Platine auf den Markt. Ich habe sie bei Kickstarter unterstützt. Pine 64 ist ungefähr sowas wie ein Pi 3, aber hat Gigabit. Und wenn ich dann wirklich Daten durchjagen will, dann will ich messen können. Meine Art von Datenanalyse, brauchst du RAM, wartet sie auf die Storage, CPU oder habe ich ein Netzwerkproblem? Und wenn ich schon von Anfang an halt nicht mit Gigabit unterwegs bin, dann ist die Art von Datenanalyse, Lerneffekt kleiner, wenn ich halt mich von vornherein dann mit dem Netzwerk ausbremse. Und eine Sache, auf die ich aber noch am allermeisten gespannt bin, ist, dass es noch so eine andere kleine Platine gibt, den ESP8266. Die gibt es seit ungefähr einem Jahr und ist ein Beispiel für einen kleinen Wi-Fi-Chip. Und die Besonderheit bei dem Wi-Fi-Chip ist, dass relativ schnell auch dann der GCC dafür oder die Toolchain zur Verfügung stand, obwohl weiterhin eigentlich das eine proprietäre Sache war, aber man konnte relativ schnell rausfinden, dass zum Beispiel der TCP-ISP-Stack ist aus FreeBSD oder ähnlich, die 3, 4 Hauptkomponenten, wusste man relativ schnell, welche MIT-Lizenzkomponenten das waren. Und ich habe es auch auf Kickstarter unterstützt, Python wird darauf jetzt portiert, auch als Open-Source-Lizenz dann veröffentlicht. Und wenn ich eben mein Config-Management mit dem Minion gezeigt habe und ich kann meiner Firmware auf dem IoT-Board sozusagen ein Ping und ein Pong drauf implementieren und weiß, das ist online, offline oder ich kann dir eine Firmware-Versionsnummer mitgeben und mein Config-Management hat dann unten aus den Cranes, aus dem Software-Inventory heraus eine Möglichkeit, mit der Firmware direkt zu sprechen, dann ist das, was mich immer auf dem Arduino mit der Firmata so ein bisschen gestört hat, dass ich an der Firmata nicht mal leicht eben noch was mit dazu bringen kann, dann ist eigentlich das hier umschifft. Das ist nicht direkt jetzt was mir bei dem Cluster und der Datenverarbeitung hilft, aber das Config-Management einzusetzen und damit direkt auf den Wi-Fi-Chip, auf die Firmware, auf so eine kleine Mini-Platine mit 3,3 Volt zu kommen, das ist natürlich extrem verlockend. Damit kriege ich immer noch kein Over-the-Air-Update hin oder ähnliches, aber ich habe auf jeden Fall schon mal halt Python drauf, auf Kickstarter da initiieren. Die haben sehr gutes Verständnis von dem Chip, waren von Anfang an dabei. Ich bin mir sicher, das wird was. Das riecht so, also wenn ich da die gleichen Riecher habe wie vor 10 Jahren mit Symfony, dann will ich da zufrieden sein, dann mache ich damit auch Heimautomatisation. Wie gesagt, der Wichtigste aber ist für mich, ich möchte 3 Platinen mit einem Bootstrap-Skript betanken. Wer sich dafür interessiert, kann das GitHub-Repo vielleicht abonnieren. Wenn ich umziehe in ein Organisationsrepo, wird es auch entsprechend zu lesen sein. Und über alle Art von Issues, inklusive Tippfehler, Rechtschreibfehler, elektrotechnische Grundlagen, Unsinn, den ich heute verzapft haben mag, kann man sich jederzeit natürlich auch über Issues reinwenden. Und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag angekommen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.